Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
Zwei Thriller-Autoren zu Gast bei Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Lange her in Ausgabe 42 ist dem so. Hallo zusammen, und es sind zwei ganz große Namen. Den klanghaftesten hat jedoch die Frau in der Runde. Ciao, Sandra Mastro Pietro.
Hallo, grüß euch.
Hab ich gut geübt?
Super.
Wo kommt Mastro Pietro her?
Ist italienisch, allerdings angeheiratet, also nicht meine Wurzeln.
Wolf Harlander hat sich mit 42 Grad ganz oben ins Bestsellerregal gespielt. Hallo, Wolf.
Hi und Grüße an alle bei euch.
Ein Servus geht an Marc Elsberg.
Servus.
Marc, angefragt habe ich dich ganz früh. Und dann hieß es, ach, der früheste Termin, der geht im Herbst. Und jetzt passt es besser denn je zuvor. Auch wenn ich jetzt vielleicht das Pech habe, dass alle vom Podcast weglaufen und in die ARD-Mediathek gucken, denn da finden wir dich.
Ja, da läuft gerade die Verfilmung von Zero mit Heike Makatsch und Sabine Tambria. Was mich natürlich sehr freut, weil es nicht die einzige Verfilmung ist, sondern ja gleich zwei diesen Herbst herauskamen.
Ein Tag vor unserer Veröffentlichung in der Mediathek, dann ab 3.11. in der ARD. Sandra, Zero, ein Film, den du guckst oder eher, Achtung, kleiner Wortwitz, gehst du laufen?
Darf ich jetzt sagen, dass ich laufen gehe, ohne mir hier gleich die Podcast-Hörer zu vertrauen?
Naja, weiß ich nicht.
Ich muss gestehen, ich habe nicht mal einen Fernseher. Seit knapp 10 Jahren lebe ich ohne und gehe halt tatsächlich lieber laufend.
Wie versorgst du die Nachrichten?
Ah, ganz klassisch über die App, über die Tagesschau-App. Da kriege ich alles mit. Okay. Oder die sozialen Medien.
Auch ja, keine Fernseher habe ich. Keine Zeitschrift? Also.
Nee, habe ich eigentlich nichts mehr im Print in der Hand. Darf ich jetzt gar nicht so laut sagen hier, gell?
Radikal, ja. Nee, passt schon, ja.
Fernseher habe ich auch schon 10 Jahren nicht mehr. Also ich schaue das auch alles am Computer oder am Tablet oder so und über entweder Livestreams oder Mediatheken oder auf anderen Kanälen halt.
Aber Fernseher, also da muss ich mich outen, ich bin dann richtig old-fashioned. Ich habe sogar noch eine Tageszeitung, finde ich auch erstmal als früherer Journalist, muss man da unterstützen und fördern. Obwohl ich gestehe, lese mehr im Internet als geprintet, aber nichts über den Duft eines gedruckten Buches. Da kommt leider mein Computer hier nicht mit. Der riecht nur nach Strom.
Das stimmt. Den Geruch finde ich auch einfach super schön. Da freue ich mich auch jedes Mal wieder, wenn ich ein Buch in der Hand halte.
Ich habe aber jetzt erst wieder ein Buch gelesen, also ein richtiges Buch gelesen und habe mich so geärgert, dass ich das nicht als E-Book habe, weil du brauchst wieder eine Nachttischlampe, dann fällt es dir pausenlos runter, weil es so schwer ist.
Also ein E-Book ist auch ein richtiges Buch, sage ich hier jetzt mal.
Danke.
Sorry, so to say. Danke. Aber danke. Es ist halt ein gedrucktes Buch und das andere ist ein E-Book halt. Aber beide sind Bücher, beide sind dieselbe spannenden oder nicht spannenden Geschichten. Muss ich eine Lanze brechen.
Deiner Meinung, Marc. Es hat von der Haptik was anderes und man liest anders. Also es ist quasi für viele, die ja im Büro sitzen, dasselbe wie in den Computer glotzen und arbeiten. Man schaut nur in einen viel, viel kleineren Monitor und macht dann dasselbe, was man den ganzen Tag im Büro macht. Das finde ich ja wirklich abtörnend. Abgesehen davon, also jetzt mal wirklich ein bisschen ausholen, Buch hat ja schon eine 2000-jährige Kulturgeschichte. Das schauen wir mal, wie lange das E-Book das in der Form noch überlebt. Habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
Ich muss ja sagen, ich bin großer Hörbuchfan. Gerade so für längere Läufe finde ich das total angenehm, da einen Sprecher mit mir zu führen, quasi im Ohr. Und wenn mich dann ein Buch richtig mitnimmt und das wirklich, wenn mich so ein Buch ergreift, dann kaufe ich es mir tatsächlich dann im Paperback. Also dann freue ich mich auch, wenn ich es in der Vitrine stehen sehe oder im Bücherregal. Dann verbinde ich mit dem Buch schöne Laufmomente und das ist, finde ich, eine geniale Kombi.
Kommst du nicht aus dem Laufrhythmus, wenn man da so quasi jemand quatscht? Und dann hat ja normal jeder so einen gewissen Laufrhythmus und dann entsprechende Rhythmus von der Musik. Also bei dir geht es mit gesprochenem Wort. Das ist ja gut, ja? Klasse.
Nee, gar nicht. Also es gibt Momente, gerade bei lustigen Büchern, wo ich echt stehen bleiben muss und lache. Wenn es gruselig wird, dann renne ich tatsächlich etwas schneller, was ein wunderbares Trainingstool ist. Aber ja, das ist wie gesagt so meine Kombi, die ich tatsächlich sehr, sehr schätze.
Meine Kombi habe ich schon öfter erwähnt, die ich am allermeisten schätze, ist, du schlägst das E-Book abends zu und dann steigst du morgens auf den Crosstrainer und hörst dann an der Stelle beispielsweise Zero weiter, wo du am Abend vorher ausgelesen hast. Also das finde ich dann überragend. Mal abgesehen davon, wenn du 50, 60 Bücher im Jahr liest, wo dann muss ich ausziehen oder anbauen?
Du kannst es ja verschenken danach.
Du meinst dann alle immer in so einen Bücherschrank bringen, das stimmt.
Ja, mache ich auch quasi, weil sonst
mache ich auch immer wieder. Bei mir steht glücklicherweise einer direkt über die Straße. Da kommt immer wieder mal was rein.
512 Seiten in 3 Sätzen.
Und ja, in Zero geht's. Das Buch ist ja schon 2014 erschienen, muss man dazu sagen. In dem Buch geht es im Prinzip um unsere Überwachungsgesellschaft. Ich beschreibe darin damals schon, wie man über soziale Medien Wahlen beeinflussen kann, wie man auf diese Art und Weise unser Verhalten manipulieren kann und was es bedeutet, wenn wir zu gläsernen Menschen werden, über die man alles weiß.
Du hast ja gerade das Erscheinungsdatum schon gesagt. Woher wusstest du das damals schon alles?
Das war auch damals kein Geheimnis. Wenn man sich mit der Thematik beschäftigt hat, waren damals zum Beispiel die ersten Studien veröffentlicht, wie beispielsweise Wahlen beeinflussbar wären durch Google-Suchergebnisordnung, durch diverse Mechanismen auf Facebook, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Das war alles damals bereits bekannt, wenn man sich dafür interessiert hat. Kein Geheimnis. Mich hat also Cambridge Analytica später nicht überrascht. Mich haben all die anderen Dinge nicht überrascht. Wer es wissen wollte, wusste es.
Nee, kann dem Markt nur zustimmen quasi. Es ist ja unter den Fachleuten ja längst bekannt quasi. Das Problem ist ja, dass solche Themen dann immer nur sehr langsam in die breite Öffentlichkeit sickern und es braucht dann irgendwie so einen großen Knall. Manipulierte US-Präsidentschaftswahl beispielsweise oder Angriff von Hackern auf den Bundestag, um wirklich jedem ins Gedächtnis zu rufen, wie anfällig und empfindlich eigentlich wir alle sind, via Internet, via Manipulation, via Hacker. Also ist leider Alltag bei uns.
Ja, das ist ja das, was der Wolf gerade gesagt. Es muss immer erst was passieren, damit was passiert. Und das war halt damals noch nicht in dem Ausmaß der Fall, wobei man ja durchaus sagen kann, es ist damals sehr wohl schon was passiert, dass ja während ich Zero geschrieben habe, da war ich ungefähr halb fertig, Edward Snowden mit seinen Enthüllungen kam. Also da wurden wir ja erstmals etwas deutlicher darauf aufmerksam gemacht, dass es von einem Teil dieses Riesenkomplexes eben vom Staatlichen hier durchaus Aktivitäten gibt, die nicht so ganz wünschenswert sind. Und dann kamen halt auch die der Privaten immer mehr zum Vorschein. Das war auch die Herausforderung, jetzt muss man sagen, für die Verfilmung, die ja doch zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo das alles jetzt in Wahrheit Alltag und Allgemeingut geworden ist, dass man also die Handlung des Films in die Gegenwart oder in eine nahe Zukunft sozusagen weiterentwickeln musste. Also man konnte hier nicht mehr ganz genau dieselbe Geschichte erzählen, die ich noch im Buch erzählt hat, sondern musste das quasi so ein bisschen in die Zukunft weiterentwickeln, in die Nahe.
Warst du involviert? Durftest du da mitreden?
Ja, ich habe also das Drehbuch immer wieder zugeschickt bekommen. Ich habe auch im Vorfeld schon mit der Produktion gesprochen oder mir angehört, wie sie sich das so vorstellen und dann eben auch das Drehbuch immer wieder gesehen und so meine Anmerkungen machen können. Aber ich habe nicht am Drehbuch mitgeschrieben unmittelbar. Das hat der Drehbuchautor alleine sehr gut hingekriegt.
Also du hast auch schon geguckt und bist zufrieden?
Ich habe schon gesehen, ja. Ich finde ganz spannend, was die daraus gemacht haben. Weil natürlich, wie gesagt, sie haben es zwangsläufig ein bisschen in die Gegenwart beziehungsweise in eine nahe Zukunft holen müssen. Und was auch spannend ist, dass sie in der Atmosphäre der Geschichte etwas gemacht haben in der filmischen Umsetzung, was ich im Buch weniger habe. Bei mir, meine Bücher sind ja meistens doch sehr rasant und actiongetrieben über weite Strecken hinweg. Und der Regisseur hat da hier sich stärker fokussiert, was ich sehr spannend finde und was ich finde, dass auch ganz gut gelungen ist, dass er sich auf die Konflikte, die emotionalen Konflikte der Figuren sehr stark stürzt. Und das, finde ich, hat er auch in einem Look und Feel gemacht, der das ganz spannend aufbereitet.
Sandra, spätestens jetzt ist der 3.11. notiert, oder?
Absolut. Ich freue mich drauf.
Wolf?
Ja, ist ja klar.
Marc, davor ja, läuft schon bei Join Plus Blackout. Quirin Berg, der hat auch kurioserweise die Doku über den FC Bayern, die jetzt bei Amazon kommt, produziert. Darum geht's in meinem Ableger Media and Sports in Ausgabe 19. Wolf, ein kleines Schmankerl noch zum FC Bayern?
Ja, ich hatte mal in meinen früheren Zeiten als Journalist ein Sachbuch über den FC Bayern geschrieben, quasi so kritisch mit der wirtschaftlichen Situation und den handelnden Personen auseinandergesetzt und insofern auch damit Beckenbauer und Co., also man sieht, wie lang es her ist, gesprochen und einen ganz besonderen Einblick dann in diese Mir-Samir-Gesellschaft erhalten.
Wir lauschen gespannt.
Ach so, noch mehr. Oh Gott, das ist schon so lange her. Das
ja, sicher.
Hieß die Lederhosen AG quasi und hat ein bisschen nachgezeichnet, wie der Bayern versucht, quasi als wirtschaftlich erfolgreicher Club noch wirtschaftlicher zu werden und welche Methoden er das macht und betreibt. Gab dann leider auch ein bisschen Ärger, weil Rummenigge dann eine Klage angestreckt hat, aber das verlief dann im Sande und war für das Buch eigentlich ganz gut, weil es ein bisschen Marketing war.
Bist denn nach wie vor Fußballfan geblieben?
Ja, auf jeden Fall, aber ich muss gestehen, ich bin Fan der Münchner Konkurrenz, der 60er quasi, der Blauen gewisserweise, weil also irgendwie die Underdogs irgendwie mehr sympathisch sind als dieser Luxusclub, der super Fußball spielt, zwar unbenommen, aber eben so alles toll und gut ist. Und das ist ja bei viel Geld und tollen Spielern ja keine Kunst, nach oben zu kommen. Aber bei so Zweit- und Drittliga-Clubs ist es halt echt Blutschweiß und Tränen. Und denen gehört dann meine Sympathie.
Sandra, jetzt bist du natürlich dran. In welcher Vereinsbettwäsche schläfst du denn?
Also definitiv in keiner Fußballvereinsbettwäsche. Ich bin ja, wie sicherlich nun schon alle mitbekommen haben, überzeugte Läuferin und mein Verein ist ein Kickboxverein hier um die Ecke. Das ist die perfekte Kombi für mich, Laufen und Kickboxen.
Du, Books and Sports. Sports impliziert ja nicht gleich Fußball. Bei Marc weiß ich es auch nicht, ob es jetzt Austria oder irgendwie was komplett anderes ist.
Naja, ich gebe zu, das ist bei mir weder Austria noch Rapid, das wären so die Wiener Clubs, noch Salzburg, noch sonst was, das wären so andere österreichische Clubs. Ich gebe zu, dass der Fußball mich nach Ende meiner Jugend weitestgehend verloren hat. Als Zuschauer und relativ bald dann auch als Spielenden. Deswegen gibt es da keinerlei Wimpel oder geschweige denn Bettwäschen bei mir diesbezüglich.
Andere Sportart?
Nicht wirklich Sportart. Ich mache zwar viel Sport, aber das klassische Training, entweder so ein bisschen mit Gewichten oder ein wenig irgendwas herumhüpfen. Ab und zu auch Yoga. aber laufen geht leider nicht mehr wegen der Knie. Die werden jedes Mal kaputt, wenn ich das probiere. Wenn da jemand einen Tipp hätte, dass das nicht passiert, immer gern, aber bis jetzt war es immer so. Aber keine in dem Sinn, dass man, also gar keine Club- oder Mannschaftssportart, aber auch nicht irgendeine Solo-Sportart. Ich habe mal ein paar Jahre Golf gespielt, aber das habe ich dann auch wieder aus diversen Gründen gelassen.
Lauftipps gibt's nachher. Erstmal nochmal zu Blackout. Da liegt ja auch schon Staub drauf. 2012, und auch das ist ja ein Buch, was so real ist, wie, ja, ob wir die Zahlen jetzt hinten die 12 rumdrehen oder nicht.
Das ist sehr faszinierend, dass dieses Buch, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre auf dem Rücken hat, unfassbar aktuell geblieben ist oder fast mit jedem Jahr noch aktueller wurde, erschreckenderweise. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Wir haben es jetzt sogar so, dass wir anlässlich der Verfilmung eine Sonderausgabe herausbringen oder der Verlag halt eine Sonderausgabe herausbringt, wo ein paar recht prominente Gastbeiträger sind, die Artikel schreiben, was so sich in diesem Bereich in den letzten Jahren abgespielt hat, beziehungsweise in der Zukunft abspielen wird, angefangen von Ranga Yogeshwar über den Leiter der Deutschen Bundesnetzagentur, der des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder auch des ehemaligen Bürgermeisters von Wien, der mich relativ früh eingeladen hat, mit ihm und führenden Verantwortlichen der Stadt über das Thema zu diskutieren, weil das habe ich in den vergangenen 10 Jahren ja wahnsinnig oft getan, bis hin zu EU-Kommissionsdebatten. Also das war für mich schon sehr interessant, wie dieses Thema sich in Wahrheit zu immer mehr entwickelt hat, statt wie üblicherweise so ein Buch nach und nach ja dann wieder im Nebel des Vergessens versinkt.
Sat 1, gut, wir haben eben schon gelernt, Sandra hat keinen Fernseher, aber Join gibt es ja dann auch zum Streamen, Sandra.
Ja, zum Streamen. Muss ich euch leider auch enttäuschen, habe ich kein Abo oder sowas. Ich merke schon, ich falle total aus der Reihe.
Ja, kann man sich zur Not einen Gratis-Monat holen, aber wie auch keinen anderen Streamer, nichts.
Also doch, ich auch mal auch jetzt wieder.
Ich habe ja keinen Namen nennen,
Amazon, genau, einen großen Online-Handel, der nebenbei auch noch so eine Videoplattform bietet, habe ich, um meine Kinder zu erfreuen, wenn dann doch ab und an mal das kurze Beschäftigungsmodus her muss.
Ja. Sozusagen als Babysitter, der Amazon-Streamer.
Da guckst du nicht mit. So würde ich es nicht nennen, kommt auch äußerst selten vor. Wir sind einfach den ganzen Tag draußen, wir sind eine Outdoor-Familie. Und ja, ich bin da tatsächlich doch etwas, ja, wahrscheinlich noch oldschool vom Denken her und bin gar nicht so der Fan, dass irgendwas nebenher flimmert und die Versuchung ist einfach beim Fernseher groß.
Aber pass auf, ich sehe auch überhaupt nicht. Also nebenher laufen lassen kann ich nicht. Ich gehöre auch noch nicht zu denen, meine Frau macht das zum Beispiel auch gern, dieses Second and Third Screen, während man also irgendwie etwas schaut, nebenbei noch am Handy und am Pad noch irgendwas anderes machen, Instagram bedienen und E-Mails beantworten und so weiter und so fort. Also wenn, dann schaue ich. Deswegen gehe ich auch noch gerne ins Kino zum Beispiel. Da läuft man gar nicht Gefahr, sich nebenbei ablenken zu können.
Ja, Kino finde ich auch toll. Das ist dann irgendwie so ein Erlebnis. Das hat man dann auch, dann saugt man den Film vollständig auf, ohne Ablenkung daheim. Doch, Kino finde ich auch toll.
Aber Blackout ist das jetzt monströser dann produziert?
Es ist aber kein Kinofilm, es ist eben eine sechsteilige Serie für den Streamer und wird dann 2022 auch bei Sat.1 kommen im Sender. Ist aber von der Produktion her ist es natürlich schon sehr schön hochwertig, ordentlicher Production Value, wie man so sagt. Da hat man sich schon angestrengt, muss man sagen. Also das kann ohne weiteres mit internationalen Produktionen mithalten diesbezüglich.
Doch, das werde ich mir definitiv anschauen.
Also du schaust es dir schon allein wegen Moritz Bleibtreu an. Heiner Lauterbach musst du deine Mutter fragen, Jessica Schwarz kannst du deinen Mann fragen, Marie Leuenberger musst du mich fragen, Herbert Knaup.
Ganz großartig, ja. Ja, die Besetzung ist toll, bis in die kleinsten Nebenrollen nämlich, muss man sagen, hochwertig besetzt. Da haben wirklich ganz viele mitgemacht. Da hat wahrscheinlich geholfen, dass, also wie ich dann erfahren habe, nach und nach, ja, viele das Buch schon kannten, bevor sie gefragt wurden, ob sie mitspielen wollten. Das hilft dann natürlich auch, wenn die Leute das Buch mögen, klarerweise.
Wolf, für mich ist tatsächlich Blackout Standardwerk.
Ja, völlig richtig. Ist echt ein Klassiker, was da Marc gelungen ist. Ist auch eine super Idee. Und ist auch wichtig, dass man das Thema, was ja dahinter steht, dann in Form eines Thrillers mal ans Publikum bringt, weil ja leider die Wahrheit ist, quasi, wie Marc ja früher gesagt hat, ja zu allen Themen ja fantastische Sachbücher eigentlich gibt und die Experten ja alles schon längst wissen, aber die normalen Menschen da quasi dann ehrlich nichts mitkriegen. Und so ein Buch kann halt dabei helfen, quasi, weil es in eine andere Form verpackt ist, ein Thema den Menschen dann einfach spannend näher zu bringen. Und das ist immer gut.
Ihr könnt jetzt Sandra und allen anderen, die zuhören, nochmal erzählen, wie ihr zwei euch neulich persönlich kennengelernt habt und euch gegenseitig gratuliert habt.
Ja, es war ein lustiges Zusammentreffen. Corona-bedingt, gewisserweise. Marc hat ja den Stuttgarter Krimi-Preis 2020 erhalten. Und Corona-bedingt fiel diese Festveranstaltung in Stuttgart letztes Jahr aus, sodass sie es heuer nachgeholt haben. Und ich war quasi sein direkter Nachfolger und Preisträger, der Stuttgarter Krimi-Preis 2021. Und so haben wir uns bei dieser schönen Feier mit Preisverleihung in Stuttgart getroffen.
Ja, ich war netterweise trotzdem eingeladen, obwohl ich ja Vorjahrespreisträger war. Und es war total nett. Ich mag das ja immer, weil das ist so Gelegenheit, wo da werden ja einige Preise vergeben da in Stuttgart und für Newcomer und so weiter. Und da trifft man dann gleich ein paar Kolleginnen und Kollegen und kann sich ganz gut auch austauschen. Das war sehr nett, ja.
Also die Damen wie Christine Brandt, um mal eine zu erwähnen, die dir sicherlich bekannt ist, Marc, oder Ursula Poznanski, die sprachen dann auch gerne von der abendlichen Verlängerung und auch von Thekengesprächen.
Naja, die gibt's sowieso. Das findet dann natürlich auch bei dem Festival statt. Da gibt's zuerst die Preisverleihung, dann ist irgendwas Publikum weg und dann gibt's aber, die Bar steht dann glücklicherweise immer noch. Die nimmt das Publikum ja nicht mit, wenn's nach Hause geht. Und an der kann man sich dann noch eine ganze Weile festhalten. Ja, das tue ich bei Gelegenheit dann auch oder tat ich auch schon gern mit der Christine und mit der Ursula habe ich sowieso das große Privileg, dass wir beide in Wien wohnen und sie ab und zu gemeinsam mit ein, zwei anderen noch auf einen Cocktail treffen zu dürfen. Das ist dann besonders, da braucht man nicht einmal ein Festival dafür. Besonders praktisch.
Ja, und man genießt ja auch jetzt quasi, was ja bei all diesen Veranstaltungen jetzt das Tolle ist, man kommt langsam wieder in so einen Modus rein, des normalen Lebens, Corona, Masken und sonstiges mal hinter sich gelassen. Und für mich ist das immer so ein wunderbares Zeichen, dass man zumindest fürs nächste Jahr hoffentlich dann die Aussicht hat, wieder sein normales Leben zu leben, Leute zu treffen, zu quatschen, was zu trinken. Also das geht mir schon ab oder ist mir schon abgegangen.
Mir ging es ja als Autor zumindest so, was bei mir natürlich stark weggefallen ist, waren eben diese Vorträge und Diskussionen, Einladungen zu Politik und Wirtschaft. So klassische Lesungen mache ich ja gar nicht so viel, ab und zu schon, aber halt im Wesentlichen, wenn ein neues Buch rauskommt, ein bisschen. Aber sonst sitzt man natürlich, und das war wahrscheinlich für die Autorinnen und Autoren, zumindest so wie ich arbeite, sitze ich ja ohnehin immer zu Hause und schreibe oder soll schreiben, sagen wir mal besser so. Insofern war ja Corona gar nicht so schlecht, weil da war man dann erst recht gezwungen, zu Hause zu sitzen und zu schreiben. Nicht, dass man es dann unbedingt getan hätte, aber man hätte. Es war für mich nicht so eine ganz Riesenumstellung, aber es stimmt schon, es ist natürlich angenehm, diesen Teil des Lebens auch wieder zurückzuhaben, dass man aus diesem dann doch etwas einsamen Leben am Schreibtisch auch wieder mehr rauskommt.
Klarer Systemfehler. Licht aus. Blackout. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Marc Elsberg, tatsächlich der erste Wiener bei Sprenger, sprich die erste, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Ursula Poznanski war das, und Weihnachten, da kommt sie dann schon wieder, da feiere ich mit Christine Brandt in Tansania, da schreibt sie am liebsten. Marc, wo schreibst du am liebsten? Jetzt tatsächlich im stillen Kämmerlein oder an diesen vielen schönen Orten, die du uns bei Instagram zeigst?
Es ist sowohl als auch. Ich schreibe fast überall, wobei ich ja zu den Autoren gehöre, die so auf verschiedenerlei Art schreiben, im Gegensatz beispielsweise zu Ursula, die ja so eher eine Drauflosschreiberin ist, also wir diskutieren das ja immer unter uns Kolleginnen und Kollegen, die so grob ihre Geschichte im Kopf hat und dann drauf losschreibt, plane ich ja relativ genau, also bei mir gibt es eher so Planungsphasen und dann Schreibphasen, und das mache ich alles letztlich überall. Am liebsten, muss ich allerdings gestehen, vor allem für den ersten wirklichen geschriebenen Entwurf, zumindest zu Hause, irgendwo, wo ich Ruhe habe und mich durchgehend länger konzentrieren kann. Das ist entweder an tatsächlich meinem Schreibtisch oder auf einem Sofa oder auf einem bequemen Lehnstuhl oder auf der Terrasse, auf einem Sofa irgendwie. Das sind so die Hauptschreibplätze fast, muss ich sagen. Und wenn es dann leichter wird, dann wieder, wenn ich auf Reisen bin oder so, wenn es ans Überarbeiten eines Textes geht, wo man so eher kürzere, oder ich zumindest dann so kürzere Partien mache. Das geht auch sehr gut, wenn man, keine Ahnung, einmal ein paar Stunden im Zug sitzt oder am Flughafen oder im Hotelzimmer oder sonst wo.
Das ist lustig. Bei mir, Entschuldigung, ist es genau umgekehrt. Also ich schreibe die ersten Entwürfe immer in Cafés. Finde das total spannend, dabei Leute zu beobachten und dann einfach die Gedanken schweifen zu lassen. Und also es hat mir jetzt während Corona auch sehr gefehlt, dass ich da zu Hause schreiben musste. Fand ich ganz schlimm. Und die wirklichen Korrekturen und Überarbeitungspausen, die mache ich dann daheim am Schreibtisch.
Ja, also im Kaffeehaus zum Beispiel kann ich überhaupt nicht arbeiten. Da, das ist eben, das lenkt mich zu sehr ab. Da, wenn ich dauernd anderen Leuten zuschauen kann, wie sie irgendwas machen, da schweift mein Geist sofort komplett weg. Das ist bei mir ähnlich zum Beispiel, wenn ich am Meer sitze oder an einem See. Also wenn ich am Wasser irgendwo sitze, kann ich auch ganz schwer schreiben, weil ich finde, es gibt wenig Schöneres, als stundenlang einfach aufs Wasser zu glotzen, fast egal welches, also so große Wasserflächen wie Meer oder See, könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also bei mir ist das, finde ich interessant, wenn man das kann, dass man zum Beispiel im Kaffeehaus arbeiten kann, was ja eine schöne Wiener Tradition von Autoren eigentlich wäre.
Bei mir ist es anders, ich kann eigentlich erstaunlicherweise in U-Bahnen, wenn die lang genug fährt, oder im Zug wunderbar schreiben. Die einzige Voraussetzung ist, ich brauche halt Ohrstöpsel und Musik dazu, sozusagen, dass man ein bisschen von der äußeren Welt ausgeblendet ist. Aber das normale Schreiben ist hier zu Hause in so einem Kämmerchen, wo man einsam und allein sitzt und auf den Computermonitor starrt und hofft, dass einem was einfällt. Das ist schon ziemliche Mönchsarbeit, die eigentlich von der Arbeit selber, von meinem Naturell jetzt quasi eher anstrengend ist, weil ich ja gerne unter Leuten bin, aber also mit Leuten drumherum ging es nicht. Selbst meine Frau, die muss dann still sein oder woanders sein, sonst bringt nichts zustande.
Fakt. Musik finde ich interessant. Wie ist das bei dir, Sandra? Ist das dann eher ablenkend oder auch Musik, die einen sozusagen von der Welt abschotten kann? Oder?
Wenn ich im Café sitze, habe ich die Kopfhörer drin, ja, auf jeden Fall. Höre dann auch so Chill-Out oder Klassik. Aber daheim brauche ich dann wirklich Ruhe. Da muss ich auch Mann und Kind wirklich rausschicken und da muss ich auch davor aufräumen. Also, also wenn ich dann eben so Korrektur lese etc., dann muss ich die Wohnung vorher aufräumen. Ja, aber das darf mich nichts stören. Also das habe ich da, ich mache das ungern. Also ich schreibe total gern, mit dieses Nacharbeiten und Nachjustieren mache ich nicht gern. Deswegen lasse ich mich da gern ablenken. Und deswegen muss die Bude und der Schreibtisch aufgeräumt sein und dann kann es losgehen.
Das ist doch gut, wenn man dann eine Motivation hat, die Bude aufzuräumen.
Ja, gell?
So sagt meine Frau auch immer, mach mal.
Auf alle Fälle muss es überall kühler als 42 Grad sein.
Ja, das ist schon quasi. Ich habe ja wirklich so einen Propeller hier im Sommer, weil ich ja unterm Dach arbeite, wo wir ordentlich ins Schwitzen kommen. Der hilft ein bisschen, ja.
42 Grad kam ich natürlich jetzt deshalb drauf, weil das dein erstes, also auch mein Erstling von dir war. Ja. Und wenn ich das so mir alles nochmal vor Augen halte, da möchte ich auch nicht irgendwo, also da möchte ich weder schreiben noch laufen, noch möchte ich da eigentlich leben.
Ja, das wird uns leider immer mehr blühen. Das Buch geht ja einer ganz einfachen Frage nach, was passiert eigentlich, wenn bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland das Wasser wegbleibt. Also wir drehen Wasserhahn auf, nichts kommt, wir drücken die Klospülung, nichts geht, wir laufen in den Supermarkt und wollen Mineralwasser oder einen Wein oder sonst was kaufen, alles ausverkauft. Und es zeigt sich, wie schnell wir alle dann plötzlich so in so eine Art, ja, schon eine wirkliche Katastrophe schlittern, weil ja der Mensch bekannterweise maximal 3-4 Tage ohne Wasser aushalten kann, dann wird es tödlich für unser Eins. Und auf der anderen Seite soll es zeigen, wie wenig wir eigentlich dann in Deutschland und in Mitteleuropa ja davon ja schon vorbereitet sind, ähnlich wie bei Blackout beim Strom, auf solche Art Szenarien, die ja durchaus realistisch sind und im Prinzip die Politikbehörden oder die Katastrophendienste auf solche Art Katastrophen eigentlich nicht wirklich vorbereitet, wie ja die letzten Waldbrände gezeigt haben. Und jeder, der in den letzten paar Jahren mal Fernsehen geguckt hat mit diesen sogenannten Jahrhundertsommern, die ja gleich zweimal hintereinander kamen, diese Jahrhundertsommer, da waren ja bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland ja Szenen, die man sonst nur aus Zentralafrika kennt, so ausgedörrte Flüsse, ausgetrocknete Seen, quasi verdörrte Wälder. Also dieses ganze Szenario, was man sonst nur aus exotischen Ländern kennt, kommt langsam aber schleichend bei uns. Und die Experten sind sich einig, diese Art von Extremwetterereignisse werden immer schneller quasi über uns hereinbrechen, leider.
Ich war auf Sardinien, als ich das Buch gelesen habe. Und da gab es auch den einen oder anderen traurigen oder das ein oder andere traurige Zeugnis davon zu sehen. Ich wollte da laufen, Sandra, konnte ich nicht, weil da gab es nur eine Hauptstraße. Du schreibst im Vorwort noch ein Laufbuch, really? Und dann schreibst du, yes, really. Warum braucht es noch ein Laufbuch?
Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil Laufen ist ja nicht nur Laufen. Du hättest ja auch im Hotelzimmer theoretisch oder am Strand ein wunderbares kleines Workout machen können und so deinen Körper stählen, den Strandbody quasi heraufbeschwören und ja einfach den Kreislauf ein bisschen trainieren, was ja eben gesund ist und dich auch für gewisse Wetterextreme sicherlich gut wappnet, die uns ja sicherlich nicht erspart bleiben, wie wir gerade gehört haben.
Dann nimm uns mal mit, weil du hast es ja jetzt mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht, Simply Running. Aber bevor du mit uns zu Simply Running oder mit uns den Simply Run machst, sag erstmal Marc, wie er denn das jetzt noch seinen Knien zumuten kann.
Ja, die Grundlagenausdauer zum Beispiel, die ist ja wirklich einfach schnelles Spazierengehen oder zügiges Spazierengehen. Das kann Walken sein, davor ordentlich warm machen, diese klassische Skigymnastik, einfach ein bisschen die Gelenke drauf vorbereiten, loswalken, am besten auf Waldwegen, gar nicht immer der Asphalt, der ist nicht gut. Diese monotone Stoßbelastung ist kontraproduktiv, beziehungsweise ja, macht uns verletzungsanfällig. Deswegen gerne über Waldböden und auch mal die Schrittfrequenz wechseln, wenn man über eine Wurzel geht oder eben kleine Schritte, große Schritte mal ausweichen. einer Pfütze oder auch gern reinspringen, wie man da lustig ist. Und ja, halt einfach Spaß an der Bewegung haben. Es muss nicht immer Laufen sein, es kann auch Radl fahren oder. Das ist typabhängig. Laufen ist halt das Einfachste, weil man nicht viel braucht, sondern Schuhe an, raus, ja, frische genau. Luft. Ist ja, ja auch nachgewiesen, deswegen. Dass 10 Minuten Wald am Tag stärken das Immunsystem, geben ganz viel Good Vibes und senken den Kreislauf. Die Ruhe, die Geräusche im Wald, das ist, ja,
gut. Good Vibes ist für mich als mitten in der Großstadt wohnend, da reise ich zum Wald länger hin, als ich dort dann verbringen kann für einen Spaziergang.
Dann nimm den Stadtpark.
Obwohl ich ja in Corona-Zeiten auch zu jenen gehört habe, die mehr oder minder sowohl die ganze Stadt als auch das ganze Umland spazieren gehend und walkend erkunden musste, quasi zwangsläufig. Also das habe ich eh gemacht und ich bin ja auch in der Stadt quasi nur mit dem Fahrrad unterwegs oder wenn es nicht geht mit Öffis. Das mache ich eh. Die Frage wäre ja wirklich in meinem Fall, was macht man, wenn man auf beiden Knien schon Meniskus operiert ist oder lasst man es einfach dann bleiben, das Laufen?
Das Laufen per se, also das Laufen ist ja nicht dieses schnelle Laufen. Laufen ist halt wirklich das Spazierengehen und das.
Ja, nee, also Laufen, ja, Joggen halt. Also schon Laufen. Nicht spazierengehen oder schnell gehen, sondern.
Da hättest du wirklich viel Aufbauarbeit mit deinem Physio, da kenne ich jetzt leider den speziellen Fall nicht, aber es gibt da gewisse Übungen, die gerade die Muskulatur um das Knie kräftigen und es gibt da ganz viele positive Fälle, die eben zum Beispiel auch nach Meniskus-OPs wieder laufen können. Kann ich eben leider jetzt nicht im konkreten Fall beurteilen, das kenne ich leider nicht persönlich, aber es ist mit viel Arbeit verbunden, das lässt sich wohl sagen, ja. Aber nicht unmöglich.
Ja, dann also ich glaube, ich
bleibe ich am Fahrrad
fahren. Das ist quasi Knieschonen, da stimme ich mal bei. Ja. Obwohl Joggen super ist, weil man ja überall und jederzeit das machen kann.
Ja, man kann sofort los. Dann
braucht man wieder ein Gerät.
Ohne großen Aufwand, ja.
Du hast das Buch geschrieben, da warst du hochschwanger. Hat das einen Einfluss aufs Buch gehabt?
Nein. Ja, wobei doch, die Übungsanleitung, die Fotos, die konnte ich nicht mehr alle, also die Fotostrecken konnte ich nicht mehr alle machen. Die hat den Mann, der auch Co-Autor ist, übernommen und eine Freundin hat dann das Fitnessmodel gespielt. Also soweit war der Einfluss, hat sich in den Bildern niedergeschlagen. Aber sonst nein, am Schreiben hat das nichts geändert.
Am Laufen?
Nein, ich konnte tatsächlich bis zum Schluss laufen. Ich war dann am Ende sehr, sehr langsam unterwegs, aber ich bin gelaufen und war auch 5 Tage vor Geburt nochmal auf dem Gipfel hier im schönen bayerischen Voralpen. Also ich konnte bis zum Schluss alles machen. Was ja, schön war. Also es war eine sehr schöne Schwangerschaft und wir sind auch dann 18 Tage oder mit der 18 Tage alten kleinen Jasmin schon auf den ersten Gipfel gekraxelt. Die hat inzwischen schon über 30 Gipfel mit ihren 9 Monaten gesammelt und ja. Ja,
Bewegung ist gut. Braucht man ja keine Hantel mehr mitnehmen.
Nein, die kommt dann immer in die Kraxe von rein und dann geht's los.
Ja, das natürlich.
Jetzt merkt ihr, warum ich keine Zeit fürs Fernsehen habe.
Das natürlich wird dann schwierig mit Kindern.
Wann ist denn der richtige Anfang beim Laufen?
Nach einer Schwangerschaft oder generell?
Generell und von mir aus auch gerne nach der Schwangerschaft.
Der Mensch ist ein geborener Läufer. Wenn du von der Evolution ausgehst, ich meine, klassischer Jäger und Sammler, du musst sowohl für das eine als auch für das andere laufen. Ob du jetzt Bären sammelst oder ob du quasi das Mammut umzingelst und dann abwerfen musst mit deinen Speeren, du bist immer körperlich aktiv und immer unterwegs. Und von daher, es gibt immer leider Ausnahmen, die körperlich so eingeschränkt sind, dass es eben nicht geht. Aber vom Grundsatz her, so wie wir geboren werden, sind wir Läufer. Und deswegen kann ich das auch jedem nur ans Herz legen. Ganz, ganz wichtig, gerade im kleinen oder im Bereich der jungen Leute, ist, dass die Bewegung, sei es Laufen, sei es Ballsport, einfach Spaß macht. Die müssen von selbst auf die Bewegungstrichter kommen, nur so ist es nachhaltig. Also als Eltern kann man da nichts erzwingen. Und soll man auch nicht. Von daher, wenn du jetzt nach unserem Gespräch sagst, du hast so Lust, die Laufschuhe anzuziehen und es zu probieren, dann hast du, dann einfach los, ohne, ohne groß nachzudenken und ohne auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, denn der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt.
Ja, das ist wirklich schön, dann joggen mit Schuhe an und raus, also oder barfuß am Strand, also das bewundere ich, oder wie früher, wie es gemacht haben, auch immer bewundert, wie einfach und easy das ist, und man sind wir in der Natur, da ist eigentlich die Sportart von dem gesehen unschlagbar.
Ja, deswegen heißt das Buch auch Simply Running.
Aber für Simply Running muss ich 2 Paar Schuhe kaufen, steht hier drin.
Es wird empfohlen, steht drin. Es gibt auch Leute, die barfuß laufen, aber das wird halt tatsächlich, ja, macht es nicht immer schmerzfrei. Wir haben das, glaube ich, in einem Satz geschrieben, dass es da auch extreme Läufte gibt, die das Ganze auch barfuß machen. Aber da zählen wir uns jetzt nicht dazu. Wahrscheinlich auf den
Klassiker. Gibt es denn überhaupt noch Barfußläufer? Das war ja früher ganz normal, dass man barfuß rumgegangen oder gelaufen ist, aber mittlerweile.
Ja, die gibt es noch. Läuft. Ja? Sache, hier in München an der Isar gibt es einen Extrem, der macht das auch im Winter. Ich weiß nicht, was der für Hornhaut hat, aber der rennt echt Sommer wie Winter. Der nennt sich auch irgendwie Barefoot Alex oder so. Und der läuft auch Wettkämpfe knallhart, also Marathon barfuß, und ja, möchte ich nicht unter die Füße schauen müssen, aber
gut. Ja, im Brasel wäre es ja egal, oder? Nur auf dem Teer wäre es ein bisschen wenig witzig wahrscheinlich.
Ah, ja. Oh, die Isar hat schon, wollte ich gerade sagen, die ist ja schon so Feldweg, Kiesbett. Das müsste nicht sein. So kleine Strecken oder mal barfuß auslaufen im Gras mache ich auch total gerne. Und es ist ja auch letztendlich nur gesund, weil wir den ganzen Tag in Schuhen stecken, die unsere Fußmuskulatur und die ganzen Muskeln im Fuß ein bisschen einschläfern, und das Barfußlaufen reaktiviert diese Muskulatur wieder. Aber wie gesagt, das wäre dann doch auch für mich zu viel des Guten. Es gibt eine gute Alternative, das sind diese Barfußschuhe, die gibt es von verschiedenen Herstellern, die, wird das Fußbett auch aktiviert. Die sind so direkt und haben nur eine dünne Gummisohle, um eben diese Spitzensteine abzudämpfen, und ja, man merkt jede Wurzel, das finde ich ganz angenehm, die habe ich oft auch.
Das ist wirklich, weil ich denke, wenn man da auf so einen spitzen Stein mit denen trampelt, dann tut es genauso weh, als ob man barfuß ist.
Ja, aber die Barfußschuhe kann ich doch, also ja, wenn man nicht gerade auf diese kleinen spitzen Steinchen tritt, aber das härtet einen, da wird man nach der Weile auch abgehärtet.
Du hast ein Mädchen, ne?
Ich habe 2 Mädchen.
2 Mädchen, siehst du, bei Jungs, da würdest du es nicht sagen. Ich erinnere mich immer noch mit Entsetzen an die Lego-Steine.
Ah ja, die gibt es aber auch bei Mädchen. Die liegen hier auch oft rum.
Nochmal zum Buch, also weil du es gerade so hast anklingen lassen. Es gibt ja tatsächlich auch Tipps jetzt darüber, was man alles tragen kann. Jetzt zum Beispiel Gamaschen, wenn ich irgendwie unter irgendwas... Warum brauche ich in den Bergen Gamaschen? Also Klopapier leuchtet mir noch ein, aber warum brauche ich in den Bergen Gamaschen? Und erzähl mal, was ich noch so alles im Buch finde, weil wenn ich das kaufe, dann muss ich danach ja erstmal einkaufen gehen. Das Billigste, was ich gefunden habe, war die Sonnenbrille vom Drogeriemarkt.
Naja, also wir haben ja geschrieben, also das Buch ist recht, also ist, ja, wir finden logisch aufgebaut. Kapitel 1, überlegt ihr noch oder lauft ihr schon? Und dann eben, was braucht man zum Laufen? Da haben wir was braucht man zum Laufen? Laufschuhe braucht es nicht immer, aber zumindest die meiste Zeit. Die wenigsten von uns wohnen in einem Landstrich, wie er in einem Werbespot des irischen Tourismusverbandes präsentiert wird, und können nicht, wenn sie aus ihrer Haustür treten, direkt über saftig grüne Wiesen laufen. Damit hätten wir die erste Frage ja schon mal geklärt. Also es gibt Barfußläufer, aber eben nicht unbedingt hier in diesem breiten Kreis. Und dann sagen wir eben, was wir brauchen, und reduzieren es eigentlich auf ein Minimum. Es sind einfach, wir sagen ja bei vielen Dingen, dass sie eben nicht notwendig sind, außer in Extremsituationen, wie zum Beispiel in den Bergen Gamaschen. Es macht einfach Sinn, dass wenn man auf Gamaschen schützen oder schützen das Fußgelenk und dadurch sorgen dafür, dass keine kleinen Steinchen in den Schuh rollen, die ja im Berg durchaus mal abprallen, wenn man sich schneller bewegt. Und wenn man an einem Grat steht, möchte man nicht unbedingt anhalten und den Stein aus dem Schuh nehmen, deswegen Gamaschen. Aber es ist sehr deutlich beschrieben, dass das nur in Extremsituationen oder eben für bestimmte Fälle notwendig ist. Wie zum Beispiel auch die Regenjacke, die man vorzugsweise in Schottland wahrscheinlich braucht und hier im Sommer ein nettes Have-to ist, aber Muss nicht sein.
Unsere Superfrau, die gibt's auch im ersten Haarlander, Superwoman. Mich hat sie an Lisbeth Salander erinnert. Marc, müssen wir das erklären? Liest du Schweden-Krimis? Ist das für dich auch so Standardliteratur?
Ich habe das lange Zeit gelesen, wohl wie so viele, als es diesen großen Hype gab, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Inzwischen, muss ich gestehen, hat sich das für mich ein bisschen verbraucht. Also, aber ich lese generell nicht mehr diese Geschichten, wo irgendwie immer noch absurdere Serienmörder zur Strecke gebracht werden muss. Also das fand ich eine Zeit lang wahnsinnig spannend und habe sie eben gern gelesen, aber inzwischen nicht mehr. Wobei, Lisbeth Salander, zumindest den ersten Band habe ich damals auch noch gelesen.
Ansonsten geht's mir genauso. Hatten wir Folge 39, steht auch drüber, Schlachteplatte. So werden die Bücher genannt, also falls ihr es noch nicht gehört habt, Schlachteplatte, so heißt das. Aber Wolf, ich hatte mich im Systemfehler drauf gefreut, die hübsche junge Frau wiederzusehen. Und was ist? Nix ist. Systemfehler.
Oh, ich hoffe, du bist nicht frustrierend von der Brücke gesprungen, aber da du ja noch lebst, hast du es überstanden. Ja, es war keine Entscheidung. Ich fand, neue Figuren machen da Sinn und keine Serienfigur in dem Sinne, weil die nur besondere Fähigkeiten und Eigenschaften hätte. Und die hätte dann bei Systemfehler, wo es darum geht, wenn flächendeckend bei uns in Deutschland und Europa das Internet ausfällt und damit alle Dinge des Alltags, die mit zusammenhängen, ebenfalls weg sind. Ich dachte, eine neue Figur wäre genau das Richtige und denke auch im Nachhinein hat es eigentlich ganz gut funktioniert bei dem Thema. Das ist halt mehr technisches Thema quasi, so ähnlich wie bei Marc mit seinem Zero. Man muss halt dann sehr stark solche Themen dann beleuchten von einem Blickwinkel aus, der ja jeden irgendwie berührt. Und wo ist der Ansatzpunkt? Bei so einem, jeder hat Internet zu Hause, jeder hat ein Handy und jeder kennt ja quasi so diese Phasen, wo der Computer abstürzt, das Handy kaputt geht oder jeden Monat kriege ich und wahrscheinlich Millionen andere so meine Meldungen, jetzt muss man wieder ein Software-Update machen, weil irgendwie 15 Fehler drauf sind. Und das sind ja zusammen mit so einem Hackerangriff mir so Kleinigkeiten, die ja mittlerweile unseren Alltag ja durchdrängt haben, quasi die mir halt einfach akzeptieren. Aber die spannende Frage ist ja, was würde denn passieren, wenn das nicht bloß punktuell oder für bestimmte Branchen, sondern querbeet durch so einen Cyberangriff stattfinden würde? Wie sehr wären wir alle, unsere Gesellschaft, unser Alltag davon betroffen? Denn es ist ja klar, dass so die gerade so moderne Gesellschaften, wie wir es sind, so Wirtschaftsding, dass das diese Datenleitungen ja die Achillesferse gewisserweise sind. Und die Experten sind sich eigentlich ja einig, die nächste Pandemie wird eine Internetpandemie sein mit so Cyberangriffen. Marc hat es ja auch teilweise schon gesagt. Beispielsweise US-Wahlkampf, wo ja so angeblich ja die Russen dahinter steckten und Bundestagsangriff und viele andere. Es ist ja mittlerweile so systematisiert und von größeren Einheiten oder Mächten oder Staatshackern, die ja da ziemlich ungeniert agieren und leider bisher relativ wenig Angriffsmöglichkeiten gibt. Und darf nur erinnern, erst vor kurzem hat ja selbst unsere liebe deutsche Bundesregierung ja dieses Hacker-Tool, diesen Trojaner von so einer israelischen Firma gekauft, der ja angeblich ja Handys umgehen kann und wo man als Normalsterblicher keine Chance mehr hat, nicht abgehört oder nicht belauscht zu werden. Also sprich, es wird Alltag, wird immer schlimmer und irgendwann mal knallt es und dann gehen wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Ja.
Ja, interessant ist ja in dem Zusammenhang, finde ich, dass ich, wie ich Blackout überlegt habe zu schreiben damals, wie ich es geplant habe, war ja nicht die Ursprungsidee zu sagen, ich lasse den Strom ausfallen, sondern ich wollte ja darüber schreiben, wie alles mit allem zusammenhängt in unserer Welt. Und ich mir damals überlegt habe, ich schaue mir mal diverse Infrastrukturen an, Logistik, also Transport, das gibt es ja die Beispiele auch in jüngerer Vergangenheit, wie sich ein Schiff im Suezkanal querstellt oder was wir zu der Zeit unabsichtlich fast geschafft haben, die internationalen Finanzsysteme zusammenbrechen zu lassen und so. Und unter anderem habe ich auch überlegt, ob man nicht vielleicht mal einfach das Internet ausschaltet, wobei ich mich damals dann dafür entschlossen habe, den Strom abzuschalten, weil es so schnell und effizient in der Wirkung ist, aber das Internet natürlich genauso schnell ging. Damals wäre das aber noch nicht so einfach gewesen. Heute geht's wahrscheinlich eben ein bisschen schneller. Insofern, die Szenarien sind ja dann am Ende des Tages, dadurch, dass halt alles so miteinander verbunden ist, gar nicht unähnlich ein bisschen.
Ja, das stimme ich voll zu. Egal, ob Strom ausfällt, Internet oder das Wasser wegbleibt, die ja alle einmal durch Strom gesteuert sind und mittlerweile alle mit Datenleitungen verbunden und ohne Impulse über solche Datenleitungen, also sprich das Internet, ja unfähig sind, irgendwas zu tun, wäre so eine Gesellschaft wie unsere innerhalb eines Fingerschnipsens würde da niederliegen. Und nach wie vor, auch was für Strom, für Wasser gilt, gilt natürlich erst recht für Internet quasi. Also zumindest die Europäer sind nach meinem Eindruck da ziemlich hilflos dagegen. Also quasi, wenn da einer massiv diesen Cyberangriff von Staatswegen meinetwegen starten würde, wüsste ich nicht quasi, was die deutsche Bundesregierung und die Behörden dann tun. Also sie haben ja, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Wochen gebraucht, um diesen kleinen Trojaner aus dem Bundestag zu bringen, den sich irgendeine Abgeordnete eingefangen hat und der dann sämtliche Abgeordnetencomputer infiziert hat. Also selbst bei diesem banalen Beispiel sieht man ja quasi, wie weit, weit weg wir zumindest noch von der richtigen Lösung oder vom richtigen Schutz sind.
Ihr habt jetzt schon gemerkt, warum ihr zusammen bei dieser Ausgabe seid, oder?
Ja, das will ich.
Na geh. Hätten nur wir Sandra, vorher nicht geahnt. App,
oder?
Ja, meistens tatsächlich schon ohne App und aber doch mit Uhr, dass ich die Zeit nicht ganz aus dem Blick verliere. Dass es die Gefahr ist, wenn ich einmal loslaufe, dann artet das schnell aus, wenn ich.
Zeigen ist nicht auf, Herzfrequenz und Ding und sowas.
Mit Schnickschnack. Das Körpergefühl habe ich nach so vielen Jahren Laufen. Also ich mache ja tatsächlich diese ganz weiten Läufe. Also ich bin schon mehrmals 100 Meilen gelaufen, also 168 Kilometer. Okay. Und das sind einfach Distanzen, da hilft dir ein Pulsmesser nicht, da brauchst du Körpergefühl und genau das trainiere
ich. Ja, aber man kann ja so einen GPS-Tracker dabei haben und kann sagen, danach, wenn man es auf dem Computer sieht, wie geil war das denn? 100 Dinge auf dieser Route, 100 Meilen. Also, das da ist ja nochmal die Selbstbestätigung.
Das die brauche ich nicht durch eine App. Ich mache das ja aber auch tatsächlich wettkampfmäßig. Also da ist schon hier Start, da Ziel, dazwischen musst du laufen. Und wenn dazwischen halt 168 Kilometer sind, dann sind dazwischen 168 Kilometer.
Und was ist da deine Bestätigung, wenn du das in der guten Zeit läufst oder dass du überhaupt ankommst?
ich weiß nicht, warum da. Also ich mache das wirklich gern. Ich kann dabei abschalten. Und ich suche.
Ja, aber wenn es das wettkampfmäßig macht, dann ist ja immer der Ehrgeiz dazu. Ich meine, sonst könnte man es ja nur privat machen. Eine einsame Runde, aber wenn es dann quasi misst mit anderen Menschen, dann ist ja mehr dahinter, oder?
Privat ist es tatsächlich schwer zu organisieren. Du brauchst eine Verpflegung. Also sonst könnte man ja tatsächlich irgendwelche Märsche machen und es ist ganz nett, eine abgesteckte Strecke zu haben mit Verpflegungsstationen. Und auch, man läuft zwangsläufig durch die Nacht, wenn man da weiß, da gibt es Streckenposten. Also ich bin mal in Slowenien gelaufen, ne? Hat mir netterweise ein Freund vorher noch geschickt, dass es Wölfe und Bären in den Wäldern gibt. Und da freut man sich schon, wenn man weiß, es sind noch andere Leute auf der Strecke.
Und wenn man schnell laufen kann. Zweifelsfall.
Aber ja, so schlecht mache ich das auch nicht.
Systemfehler, Blackout. 0,42 Grad, genug der Katastrophen. Gleich widmen wir uns im dritten Teil einer fleischgewordenen Katastrophe, die Stand jetzt Geschichte ist und hoffentlich bleibt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Es geht im dritten Teil um eine fleischgewordene Katastrophe. Eine Idee hätte ich ja zumindest bei Sandra Mastrop Pietro, die vielleicht an den einen oder anderen Läufer oder Läuferin denkt, die ihr so begegnet ist?
Du spielst auf etwas Bestimmtes an oder möchtest du jetzt, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, weil ich glaube, fleischgewordene Katastrophen sind wir alle nach so weiten Distanzen. Dann schaut es einfach nach Zombie aus. Aber gut gelaunten Zombies, weil man hat es ja geschafft.
Ich dachte jetzt eher an irgendwelche.
Nein, jeder, der sich bewegt, hat meinen absoluten Respekt. Und jeder, der sich bewegt, überholt alle, die auf der Couch sitzen, unabhängig von Gewicht oder ja, von körperlicher Konstitution. Im Gegenteil, gerade die Leute, denen es schwerer fällt, als es zum Beispiel mir fällt, die haben meinen allergrößten Respekt und zwar immer zu jeder Zeit und egal in welcher Form sie sich bewegen. Fleischgewordene Katastrophe bin ich dann tatsächlich eher selber nach zum Beispiel 168 Kilometern mit 7000 Höhenmetern.
Wolf wohnt in München. Erübrigt sich da die Frage nach fleischgewordenen Katastrophen?
Wie ist das halt auffasst quasi? Also denke hier in der Nähe bei mir ist ein schöner Biergarten. Da gibt es ja fast nur Fleisch, fettig und gegrillt zu essen und dazu ein Bierchen. Wer es mag, dann ist man in den Himmel. Oder spielst du was anderes an? Lass uns an deinem Rätsel teilhaben.
Ja, kurz nachgedacht, fällt dem Wiener sicherlich auch eine ein. Marc, wir werden politisch. Wir sprechen aber nicht über den Fall des Kanzlers, sondern den des Präsidenten.
Diese fleischgewordene Katastrophe, ja, die wir in den USA in den letzten 4 Jahren erlebt haben, oder was?
Genau die.
Was ist da gemeint? Ja, wobei der ist ja nicht der Gegenstand meines Buches, muss man auch fairerweise sagen. Also im Fall des Präsidenten wird zwar ein ehemaliger US-Präsident verhaftet im Auftrag des Internationalen Gerichtshofs wegen Menschenrechtsverletzungen im sogenannten Krieg gegen den Terror und er heißt auch noch Douglas Turner. Aber trotz der gleichen Initialen wie ein gewisser Präsident der jüngeren Vergangenheit, wer das Buch gelesen hat, weiß, dass dieser Douglas Turner zum Beispiel eher athletisch ist und schlank und wie eine gespannte Feder einen Flugzeugstiege hinunter springt. Also da fließen eigentlich von George W. Bush über Barack Obama und Donald Trump 3 Figuren in diesen Douglas Turner ein.
Aber so diese ganzen arschigen Charakterzüge, die fließen ja nun von dem ein, der dieselben Initialen hat. Zumindest habe ich beim Lesen gedacht, wer soll das sonst sein?
Naja, da gibt's natürlich schon ein paar Züge bis hin zur roten Krawatte, die von einem ganz bestimmten entlehnt sind. Aber wie gesagt, anderes wie die körperliche Konstitution und auch so vielleicht ein nicht ganz so explosives und tumbes Wesen kommen dann doch auch von anderen. Und wie gesagt, es geht ja um den Krieg, um den Terror und den hat den sogenannten, muss man eigentlich immer sagen, und den hat eben George W. Bush ja schon begonnen und Barack Obama dann stark ausgeweitet, diese illegalen Drohnenschläge in aller Welt. Und Trump hat halt dann noch einmal ausgeweitet. Im Übrigen wird Biden das genauso fortführen. Also die sind ja da in gegenseitiger guter beziehungsweise schlechter Gesellschaft.
In dem Buch soll er auf jeden Fall vor Gericht gestellt werden. Spoiler nochmal, eine Menge für all die, die das Buch noch nicht kennen.
Naja, man muss gar nicht so viel spoilern. Ich finde, ich fange ja gerne ein Buch an, schon mit irgendwie einem Knalleffekt. Und das Buch beginnt ja damit, dass eben dieser Ex-Präsident festgenommen wird am Flughafen in Athen, um eben vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt zu werden, eben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit etc. Das ist per se schon einmal ein ziemlich, finde ich, spannendes Szenario, das natürlich Riesenkonflikte sofort aufwirft zwischen Europa und den USA und anderen. Und gleichzeitig natürlich diese ganze Thematik dann beleuchtet, dieses Anführungszeichen Kriegs gegen den Terror, Anführungszeichen Ende, aber durchaus auch ambivalent behandelt. Und das gibt natürlich herrlichen Thrillerstoff, weil in Athen gibt es zum Beispiel ein Gefängnis, in das der dann auch eingeliefert wurde, wo tatsächlich einmal ein Häftling schon vor einigen Jahren per Hubschrauber befreit wurde, und damit nicht genug. Der wurde irgendwie dann 2 Jahre später wieder erwischt, kam wieder in das Gefängnis, und 2 weitere Jahre später wurde er wieder per Hubschrauber aus diesem Gefängnis befreit, tatsächlich. Und sowas gibt natürlich schon einmal wunderbare Vorlagen für einen Thriller-Autor für weitere Handlungszüge. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die USA dann alles dran setzen, den da auch wieder herauszukriegen, weil das können sie sich natürlich letztlich nicht bieten lassen. Aber das eigentlich Spannende an dem Szenario fand ich, dass wir im Thriller und Krimi-Genre seit Jahrzehnten uns zwar mit Themen auseinandersetzen, die durchaus international sind, von Menschenschmuggel über Drogenhandel bis zu weiß Gott was, aber das immer auf regionaler Ebene tun. Also da gibt es immer dann die regionale Ermittlerin oder den regionalen Kommissar, der vor Ort da so die Leiche findet und dann die große Verschwörung oder das große Böse irgendwie bekämpfen muss. Und es gab bis dato tatsächlich keinen mir bekannten Roman, der das dann auch wirklich auf die internationale Ebene gehoben hatte. Also sagt er, das ist nichts für da den regionalen Ermittler, das gehört vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und deswegen fand ich das spannend, genau mal so zu machen.
Es ist super spannend. Ich habe es natürlich gelesen. Es ist auch, eine kleine Abrechnung über die Gerichtsbarkeit oder die Unfähigkeit der Gerichte?
Naja, bis zu einem gewissen Grad. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, erstens darf dieser internationale Gerichtshof nur unter ganz bestimmten Umständen aktiv werden. Dann wird ihm nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass es sich letztendlich nur die vornimmt, die ohnehin schon irgendwo anders dann die Verlierer eines Machtkampfes sind. Also wirklich Sitting Presidents oder wirklich mächtige Leute werden in den seltensten Fällen auch nur untersucht, geschweige denn angeklagt oder verhaftet. Aber trotzdem ist ein immens wichtiges Instrument, finde ich, in dieser globalisierten Welt, um vielleicht zumindest kleine Zeichen der Gerechtigkeit zu setzen oder zumindest zu versuchen zu setzen. Aber was die Geschichte natürlich schon auch zum Thema hat, ist, dass speziell auf dieser Ebene Gerichtsbarkeit und auch der Rechtsstaat sehr schnell doch auch von politischen Machtverhältnissen abhängen und beeinflusst werden.
Manchmal habe ich mich ein bisschen an Gier erinnert gefühlt, weil es ja auch, ja, wenn ich jetzt an diese privaten Terminals auf dem Flughafen denke, ja auch schon noch eine kleine oder eher eine größere Spitze ist.
Ja, natürlich. Ich meine, was ich ja eigentlich das Spannende finde, ein bisschen interessant, dass der Vergleich mit Gier jetzt kommt, dass die zwei Bücher ja ein bisschen was anderes gemacht haben als in den 3 Büchern davor, weil in Blackout, Zero und Helix habe ich ja im Prinzip immer sozusagen Herausforderungen unserer modernen Welt dramatisiert und sozusagen zur Debatte gestellt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also sei es jetzt die zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten in unserer Welt im Blackout, das ganze Thema Überwachung und Manipulation in Zero oder in Helix die genetischen oder die Möglichkeiten der Gentechnologie, die neueren. Während ich in Gier ja eigentlich sozusagen einen Schritt weiter gehe und dort ja nicht nur Themen wie Hyperwachstum, skrupellose Ellbogengesellschaft und Raubtierkapitalismus thematisiere, sondern auch tatsächlich quasi eine Art Lösungskonzept anbiete. basierend auf wissenschaftlichen Arbeiten von Leuten in London. Und in Präsidenten ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ist, dass nicht nur das Thema behandelt wird, sondern da gibt's auch, das ist ja keine Dystopie eigentlich, ähnlich wie Gier, ist es ja nicht so, dass ich es schlimm fände, wenn es eintrifft, im Gegensatz zu Blackout, wo ich mich nicht freuen würde, fände ich es bei Gier oder beim Präsidenten nicht ganz so unerfreulich, wenn das, was ich da beschreibe, auch mal Realität würde.
Und was auch ist, dann sind wir dann auch schon wieder bei 42 Grad. Es gibt wieder ein ungleiches Paar.
Ja, ungleiche Paare sind für Thriller-Autoren natürlich wunderbar, weil aus ungleichen Paaren kann natürlich allerhand Dramatik entstehen, spannende, manchmal auch Komik etc. Also das ist ja sozusagen ein aufgelegtes Format für den Thriller-Autor. Und es gibt ja fast mehrere ungleiche Paare. Es gibt einmal das ungleiche Paar der Ermittlerin und Strafverfolgerin des Internationalen Strafgerichtshofs, die in Athen Zeugin des Ganzen oder als Zeugin dabei sein soll und dann eine größere Rolle übernehmen muss, als ihr zugedacht war. Also diese junge oder mit 30erin des Strafgerichtshofs, diese Juristin einerseits und auf der anderen Seite diesen sehr mächtigen, älteren Mann, der halt da verhaftet wird. Das ist ein ungleiches Paar, das man gegeneinander antreten lassen kann. Sie hat aber dann auch Unterstützung von einem älteren, eigentlich schon in Pension befindlichen griechischen Juristen, den sie für regionale Spezialitäten des Justizwesens dort um Rat fragen kann, wodurch manchmal fast so eine Vater-Tochter-Situation und manchmal sogar ein bisschen was wie Humor entstehen kann. Comic Relief nennt man das ja dann beim Schreiben quasi.
Also ich denke auch quasi so Paare als Protagonisten ist auch ganz generell zeitgemäßer als der Lonely Wolf, der meinetwegen noch alkoholabhängig ist, wie so die früheren Helden in Krimi-Geschichten waren im letzten Jahrhundert, eigentlich nicht mehr up to date. Und die Realität, auch wenn man so irgendwo zusammenarbeitet, ist ja, dass man eigentlich selten als Einzelgänger noch arbeitet, sondern quasi immer jemand an der Seite hat. Insofern ist auch diese Konstruktion, ein Paar zu haben, egal Mann, 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 Frau oder gleichgewichtig oder unterschiedlich, durchaus eine Konstruktion, die in meinen Augen mehr die heutige Lebenswirklichkeit abbildet, als eben der allwissende, superschlaue, sich durchkämpfende Ermittler.
Ja, auf jeden Fall, weil das ist heute, da sind wir dann wieder bei den Themen unserer Bücher, ob sie jetzt eben Systemfehler, Blackout oder wie immer sind, dass die eben über diese vernetzte Welt reden und in dieser vernetzten Welt sind wir eben auch von anderen Menschen extrem abhängig und nur als Team oder als Gruppenleistung kann man letztendlich was in Wahrheit bewältigen. Wir sehen das ja auch in anderen Geschichtenerzählungen, beispielsweise an dem großen Erfolg im Kino dieser ganzen Avenger-Geschichten. Ne? Da tritt gleich irgendwie ein Dutzend Superhelden gemeinsam an, um die Welt zu retten. Das sind auch keine Einzelhelden mehr wie früher Superman oder so, sondern auch da haben wir heute Gruppen, die das eben ja genau zeitgemäßer absolvieren sozusagen.
Sandra, siehst du, und deshalb hast du alles richtig gemacht, dass Simply Running nicht nur Sandra Mastro Pietro drüber steht, sondern auch Sebastian Hallmann.
Ja, gell? Doppelpack, ja, better together.
Stellt man sich ja schwierig genau vor, zwei verschiedene Autoren an einem Werk zu arbeiten. Ja, denn das funktioniert.
Das hat überraschend gut funktioniert. Sebastian hat den Witz und ich habe das Schreiben. Und unser Know-how hat sich genau in der Mitte getroffen. Also das war die perfekte Kombi.
Gab es keinen Streit? Echt?
Nein, überhaupt nicht. Also wir waren uns von Anfang an über die Linie im Klaren, wo das Buch hingehen soll. Und es wird auch noch ein Buch in der Kombi geben. Das ist gerade in Arbeit und läuft einfach super. Machen wir genau so nochmal.
Also wunderbar.
Ich glaub, die Kombi zwischen Mann und Frau, weil wir einfach auch unterschiedliche Herangehensweise und Denkweise und Denkmuster haben, die macht das auch für den Leser interessant. Gerade in einem Bereich wie Sport, wenn man dann eben beide Blickwinkel hat.
Und wie muss man das vorstellen? Der eine liefert den Inhalt und der andere bringt es zu Papier oder tippt es in den Computer?
Nein, wir saßen zusammen, haben uns drüber unterhalten, haben grob abgerissen und Sebastian hat einen Teil geschrieben und ich habe es dann nochmal in, also ich bin mehr so der Schreiberling von uns beiden und ich habe es dann nochmal in eine Form gebracht, dass es quasi auch ein Schreibfluss ist. Und am Ende eines Kapitels gibt es immer ein Basti versus Sandra, weil der Basti eben 20 Jahre Leistungssport in Knochen hat und wir haben quasi alle Aspekte des Laufens beleuchtet, sowohl eben aus der hochprofessionellen Sichtweise von Sebastian und ich bin eine Quereinsteigerin, bei der es dann recht schnell ausgeufert ist und haben wir versucht, das wirklich immer in der Mitte darzustellen, was ist gesund, was ist ungesund, da auch durchaus selbstkritisch zu sein, haben viel von unseren Erfahrungen berichtet und lief wirklich gut.
Ja, klingt auch gut, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr sitzt schon am nächsten. Was ist als nächstes geplant dann bei euch?
Das wird ein Buch, bei dem wir uns selbst auf die Schippe nehmen. Und zwar geht es um die ganzen ambitionierten Eltern, die immer mit dem Babyjogger rumrennen. Und dann wird es einmal vorne aus meiner Sicht der Mutter. In der Mitte redet das Baby in Anführungsstrichen. Und hinten die Sicht des Mannes und auch über die unterschiedlichen Rollenbilder, über die Entwicklung der Rollenbilder, weil es hat sich ja doch arg geändert, was die Aufgaben des Vaters zum Beispiel sind. Auch wie ist das für den Mann, dass ja sich das Ganze in die Richtung entwickelt, in die es sich entwickelt, dass Papa quasi jetzt gleich sind mit der Mama. Und mehr verrate ich noch nicht.
Wolf, du hast eben schon gesagt, dass du schon im stillen Kämmerlein sitzt. Was steht bei dir an?
Ja, ich muss fleißig hacken, viel Holz hacken momentan. Den 500 Seiten abliefern bis Weihnachten quasi. Es wird wieder ein Thriller, diesmal auch ein Klimathriller, wo als Hintergrund, wo es aber wirklich um die Frage geht, was geschieht quasi, wenn es Veränderungen gibt und die Protagonisten rätseln, ist es dann naturbedingt oder steckt in Wirklichkeit irgendwas anderes dahinter? Ohne zu viel zu verraten. Aber ich hoffe, dass es spannend bis zur letzten Seite bleibt. Momentan bin ich so irgendwie auf halber Strecke in mittlerer Verzweiflung und hoffe, dass meine Motivation und Anstrengung und Konzentration noch bis Weihnachten reicht. Denn je näher dann die schönen Stadezeit kommt, desto weniger hat man oft mal die Lust, dann hier am Schreibtisch zu sitzen und würde gern was anderes machen. Naja. Los, die Schreiber links.
Na, dann an der Stelle schon mal viel Erfolg und frohes Durch.
Ja, danke dir.
Wolf, ich wollte noch wissen, gibt's denn da wenigstens ein Wiedersehen mit der von mir so lieb gewonnenen jungen Frau?
Ich kann dir ihre Adresse geben, wenn du so eine Leidenschaft für sie entwickelt hast. Ja, Spaß. Es wird andere Ermittler geben und andere Hauptfiguren. Bin ja auch. Es ist nicht schlecht quasi, man hat so eine Serienfigur, manche machen das ja bis zum Exzess. Ich finde es immer spannend, wenn man dann neue Figuren entwickelt und sich ausdenkt, weil die wieder ganz anders leben, denken, fühlen. Und für mich jedenfalls ist dann der Reiz darin, quasi diese besonderen Charakterzüge, diese Eigenheiten der Protagonisten oder auch im Gegensatz natürlich zu den Antagonisten, also den Bösewichten, entsprechend herauszuarbeiten. Wenn man die Figur kennt und die immer wieder auftaucht, hat das Vorteile, weil man sich da heimisch fühlt. Auf der anderen Seite ist immer ein bisschen für die Gefahr, dass man dann in die Wiederholung abgleitet. Und da bin ich lieber ein Anhänger von immer was Neues, immer was frisch auf den Tisch. Und deshalb auch neue Figuren, neue Protagonisten im neuen Buch.
Im Herbst-Special haben wir dafür zwei Serientäter dabei.
Ja, ich will ja nicht abstreiten, dass das funktioniert und gut ist und Fans hat. Mich reizt einfach quasi eine komplett neue Figur zu entwickeln, eigentlich noch und trotzdem noch ein Stück weit mehr.
Ich wollte das natürlich dann mit der Hauptfigur nur deshalb nochmal wissen, einmal nochmal her, Hashtag Books and Sports und weil es eben mal viel mit Fußball, Elsa Forsberg, das klingt doch wie Emil Forsberg, nur um den dann auch mal loszuwerden. Marc, Was steht bei dir an?
Ja, auch das nächste Buch natürlich. Ich sitze da ähnlich wie Wolf offensichtlich gerade und schlage meinen Kopf nicht mehr gegen eine Schreibmaschine, sondern gegen den Schreibtisch oder den Computer und hoffe auch, dass ich bis Weihnachten Anfang nächsten Jahres da ein Manuskript abliefern kann. Worum es geht, verrate ich allerdings nicht.
Gibt's wieder was eher so in Richtung?
Es wird kein historischer Liebesroman, so viel kann ich sagen.
Oh.
Das finde ich jetzt sehr bedauerlich. Sagst du uns?
Es ist gar nicht, weil ich es nicht mögen würde. Es wäre wahrscheinlich sogar mal interessant, sowas zu probieren. Nur, wie meine Verlegerin immer sagt, du darfst schreiben, was du willst, aber dann unter einem anderen Namen. Also. Aber das, woran ich jetzt schreibe, wird wieder ein Mark Ellsberg, also ein Thriller mit irgendeiner Form von wissenschaftlichen oder Wissenshintergrund.
Also es wird wieder einer, den ich lesen muss. Ich merke das schon.
Ja, auf jeden Fall. Jeder und jede müssen den lesen.
Jetzt verrat uns noch das Erscheinungsdatum.
Ja, da diskutiere ich gerade noch mit meinem Verlag.
Dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Haare den Dingen, wann es den neuen Ellsberg gibt. Wolf, wann gibt es deinen neuen?
Den Mai 2022, ja.
Was mich gewundert hat, Wolf, dich gibt es ja auch dann direkt als Hörbuch und den zweiten gibt es ja auch als Hörbuch. Oftmals hast du ja, dann gibt es den ersten als Hörbuch, den zweiten gibt es dann leider nicht mehr als Hörbuch.
Der Hörbuchverlag war ganz angetan und hat eigentlich die, auch fürs nächste Buch, glaube ich, ist mehr oder weniger blind geordert. Also bin ganz happy damit.
Das war ganz nett jetzt gerade beim Präsidenten. Vor ein paar Wochen wieder durften wir eine gemeinsame Veranstaltung machen, dass ja die letzten zwei Bücher der Dietmar Wunder eingelesen hat, der ja auch die Synchronstimme, die deutsche, von Daniel Craig James Bond ist oder war quasi. Tolle Stimme.
Wunderbar. Ich glaube, der lebt mittlerweile im Tonstudio.
Im Gegenteil, jetzt in den letzten Wochen war er natürlich sehr, sehr viel unterwegs durch den neuen James Bond. Der ist, glaube ich, von Fernsehstudio zu Radiostudio, zu Zeitungsredaktion, zu Präsentation, zu Premiere gereist, was ich auf Instagram so mitbekommen habe und was er mir erzählt hat.
Weil deine Bücher, also wenn wir über 800 Seiten reden, das ist ja dann schon mal ein fettes Brett.
Ja, wobei er hat die letzten zwei gemacht und der Präsident und Gier waren nicht ganz solche Ziegel wie Blackout. Das waren jeweils, glaube ich, so um die 600 und ein bisschen was. Ist aber immer noch genug. Ja, ja, also das einzulesen braucht er.
Ich bin froh, wenn der nächste auch nicht so dick ist.
Ja, ich versuche das immer und dann gerät es mir außer Kontrolle.
Vielen lieben Dank. Sandra, ich sag's noch einmal, mille, mille grazie.
Sehr gerne.
War sehr spaßig, sehr unterhaltsam, hat mich gut amüsiert und unterhalten mit euch. Grüße an alle, die unbekannterweise irgendwo sitzen.
Ach, und Marc, jetzt noch ein letztes, warum es ja nie geklappt hat. Du hattest auch immer noch Uni, also gelehrt.
Ja, Professur ist ein bisschen zu viel. Ich bin nur Lektor. Ich mache das zum ersten Mal. Dieses Sommersemester machte ich das an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Habe ich Storytelling unterrichtet. Und zwar, was mich besonders interessiert hat, dass ich es ja nicht für angehende Autorinnen und Autoren machte, sondern für angehende GrafikerInnen, ArchitektInnen, ModemacherInnen etc. Also für Leute, die so aus diesem visuellen Eck eigentlich kommen. Nicht zuletzt, weil das ja auch meine Geschichte ist, weil da komme ich ja her ursprünglich. Ich habe ja auch ursprünglich auf der Hochschule für angewandte Kunst in Wien Design begonnen zu studieren, bevor ich in die Werbung abgeglitten bin, über die ich erst zum Schreiben gekommen bin und so weiter und so fort. Und deswegen war das eine ganz spannende Herausforderung, hier sozusagen ein bisschen zu den Wurzeln zurückzukehren und mit den jungen Leuten darüber zu reden oder zu diskutieren und zu erforschen, wie man denn Geschichten erzählen kann durch nicht schriftliche Mittel, durch eine Gestaltung einer Schrift, durch die Gestaltung eines Modestücks, eines Gebäudes oder was immer.
Oder was auch immer. In diesem Sinne, danke.
Tschüss. Danke.
Und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.